Du Geist des Lichtes, komm und erleuchte unseren Geist durch dein göttliches Licht. Lass uns alle Dinge so erkennen und verstehen, wie Gott sie sieht. Gib, dass wir die Welt und das Leben im Licht der göttlichen Weisheit erkennen. Durch die Kraft deines Lichtes zerstreue die Schatten der Lüge und bewahre unsere Gedanken in Lauterkeit. Lass nie zu, dass wir uns in Illusionen verlieren, die unsere Eigenliebe befriedigen. Befreie uns von jeder verdunkelnden Leidenschaft und von jeder Neigung, die Wirklichkeit zu verfälschen. Mache uns durchsichtig für dein Licht, indem wir alles aufnehmen, was du uns über Christus lehrst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben heute Morgen von der großen Scheidung gesprochen. Jesus ist gekommen, um das Werk der Scheidung zu vollziehen, und wir stehen vor der Entscheidung. Wachstum in der Heiligkeit, also man kann es auch sagen, in der Gottebenbildlichkeit, zu der wir ja alle geschaffen sind, geht nur durch Entscheidung. Wenn wir also das Wort hören, seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin, dann ist das ein Imperativ, der uns aufruft zur Entscheidung. Wir sind ansonsten so schwach und können ohne seine Gnade nichts tun, aber das können wir, uns für ihn entscheiden. Allerdings, was wir eben in dem Gebet zum Heiligen Geist haben anklingen lassen, das kann ich auch nur andeutungsweise sagen, da müsste man mal einen eigenen Vortrag drüber halten. Wir Menschen leben allesamt mehr oder weniger in einer Lebenslüge. Wir sehen uns nicht im Licht der Wahrheit und der Klarheit und ehrlich gesagt, wir wollen das auch nicht. Wir fühlen uns viel lieber in der Lebenslüge, wir machen uns was vor. Ich habe im Gefängnis am Anfang überhaupt nicht begriffen, warum ein Betrüger ist. Und habe auch gar nicht begriffen, warum die Sozialarbeiter und Psychologen sich mit Betrügern nicht befassen wollten. Und habe auch nicht begriffen, warum ein Betrüger nicht mit 40 Jahren aufhört, sondern bis zum Sterbebett mit 90 Jahren immer noch ein Betrüger bleibt. Bis ich dann auf die Erkenntnis kam, dass bei solchen Menschen eine riesige Lebenslüge vorliegt, mit der sie von Kindheit an, aus Minderwertigkeitskomplexen sehr oft, eine falsche Persönlichkeit aufgebaut haben. Sie wollten auch etwas sein. Und am Schluss nicht mehr wussten, wer sie waren. Das habe ich wirklich so erlebt. Die wussten nicht mehr, wer sie wirklich waren. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, weil sie sich eben belügen, müssen sie auch andere betrügen. Geht gar nicht anders. Mehr oder weniger entdecken wir das auch in uns. Mehr oder weniger. Sie wissen, wir arbeiten immer gerne an unserer Fassade. Aber Gott schaut hinter die Fassade. Und sich selber so erkennen vor Gott, wie man wirklich ist, das ist schon ein erster Schritt auch zur Vollendung, zu der wir berufen sind, nämlich Gott ebenbildlich zu werden. Wir haben heute Morgen auch gesprochen von den Heiligen nebenan. Das ist ein wunderbarer Begriff, dass sie Unscheinbaren Das sind die, die wie Salz sich einstreuen lassen und dann unsichtbar werden und dennoch die Würze dieser Schöpfung darstellen. Wir haben diesen Traum von Nikolaus von Kues gehört. Ich möchte noch einmal dieses Bild zugrunde legen. Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wenn ihr in mir bleibt und wenn ich in euch bleibe, dann bringt ihr reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Dieses in Christus bleiben, wissen Sie, es wird ja in dem evangelischen Sprachgebrauch das Wort Kirche weniger gebraucht als das Wort Gemeinde, das wissen Sie. Und man sagt auch manchmal, in der Bibel kommt das Wort Kirche überhaupt nicht vor. Stimmt auch, es kommt tatsächlich nicht vor. Aber der Sachverhalt, der kommt vor. Und das ist genau dieses Wort vom Weinstock und den Rebzweigen. Das Wort Kirche leitet sich ab von Kyrios, Kyriake. Kyriake heißt Teil des Herrn sein, implantiert sein im Herrn, in einer organischen Lebensgemeinschaft leben mit dem Herrn. Das bedeutet Kirche im Tiefsten. Und dann kommt ja oft dieser völlig falsche, abstruse Gedanke, und ich spreche jetzt nicht von evangelischen Christen, sondern speziell auch von unserer katholischen Kirche, das Wort Hierarchie. Das Wort Hierarchie wird überhaupt nicht mehr begriffen. Darunter stellt man sich vor, eine Pyramide, oben sitzt einsam der Papst und befiehlt. Dann kommt die nächste Riege der Kardinäle, die den Befehl empfängt und weitergibt an die nächstuntere Riege, das sind die Erzbischöfe und Bischöfe, die geben es weiter an die Priester und die Priester an das dumme Volk Gottes. So ungefähr stellt man sich die Kirche vor. Hierarchie ist völlig falsch. Völlig falsch. Das Wort Hierarchie leitet sich ab von dem griechischen Wort Hieros, heilig. Arche, Ursprung. Aus heiligem Ursprung. Die Kirche ist das Geheimnis der bleibenden Gegenwart Christi in dieser Welt. Mehr nicht. Ist keine Monarchie, ist keine Demokratie nach dem Motto, wir machen Kirche, sondern es ist das Geheimnis der bleibenden Gegenwart Christi in dieser Welt. Und wenn man überhaupt von Macht sprechen will, wir kommen dann nochmal drauf zu sprechen, dann im Sinne Jesu, dann müssen wir allerdings die Pyramide auf den Kopf stellen. Dann wird der Oberste der Unterste. Deswegen hat Jesus gesagt, wer von euch der Erste sein will, der soll der Unterste und Letzte werden. Vielleicht haben Sie schon einmal von Charles de Foucault gehört, das war ein französischer Offizier, ein Tunichtsgut, ein junger Adeliger, dessen Eltern früh gestorben und der viel Geld geerbt hatte. Und er war ein Playboy geworden, lebte in den Tag hinein und vertat seine ganze jugendliche Kraft mit Frauen und Alkohol und Orgien und so weiter. Und jetzt muss ich überlegen, warum ich den Charles de Foucault erwähnen möchte. Ja, dann hat er eine großartige Bekehrung. Er fand zu Gott zurück und dann hat er eine interessante Erkenntnis gehabt. Was ihm imponierte, das habe ich ja schon einmal erwähnt, Das waren die 30 verborgenen Jahre Jesu in Nazareth. Das sollte seine Spiritualität, das sollte seine Frömmigkeit sein. Einfach in der Verborgenheit verschwinden und nur noch für Christus leben, aber im niedrigsten, untersten Dienst. Er wollte, wie er sagte, den letzten Platz einnehmen. Und dann stellte er zu seinem großen Erstaunen fest, der letzte Platz war schon besetzt. Den hatte Jesus schon eingenommen. Jesus, Gottes Sohn, erniedrigt sich so. Und wissen Sie, wenn einer in der Kirche von Karriere spricht, dann ist er völlig am falschen Platz. In der Kirche macht man keine Karriere, sondern nur, wie mal jemand sagte, wenn schon, dann Karriere nach unten. Wenn schon. Aber ansonsten, wer davon träumt, Macht, wissen Sie, das Wort Macht spielt in der modernen Diskussion über die Kirche eine ganz große Rolle. Bei uns in der katholischen Kirche in Deutschland wird es jetzt so diskutiert, Frauen wollen auch Anteil an der Macht haben. Das ist ganz gefährlich. Wissen Sie, wer der einzig Mächtige ist, der von sich sagen kann, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Und das ist Jesus. Das heißt also, wenn wir Macht ausüben wollen, dann müssen wir das nicht im Sinne der Eigenmächtigkeit verstehen, sondern im Sinne des Gehorsams. Nicht im Sinne von Eigenmächtigkeit. Wir haben das am Bilde Jesu schon einmal betrachtet, dass Jesus nicht sich mit seinem eigenmächtigen Willen gegen den Willen des Vaters gestellt hat, sondern seinen Willen genau synchronisiert hat mit dem Willen des Vaters, so dass beide eins waren. Er konnte wirklich sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Der berühmte Pater Maximilian Kolbe, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, der hatte eine Formel der Heiligkeit entwickelt, wie man am schnellsten heilig werden kann. Das will ich Ihnen jetzt verraten. Er war nämlich ein mathematisch denkender Mensch. Er hatte ja als Jugendlicher Raketen und Flugkörper entwickelt, auf dem Papier und so. Also er war ganz in dieser Welt zu Hause und deswegen hat er also auch die Heiligkeit in eine Formel gebracht. Und ich male sie Ihnen mal auf. Tafel haben wir ja keine. Das ist eine Gleichung, eine Formel, eine ganz einfache Formel. Ein großes W, sehen Sie hier, ein Gleichheitszeichen und da ein kleines W. Das ist die Formel der Heiligkeit. Dein menschlicher kleiner Wille, völlig synchron mit dem Willen Gottes und du bist heilig. Probieren Sie es mal aus. Völlig synchron. Wie gesagt, der Wille wird nicht gebrochen, der Wille wird nicht beiseite getan. Du bist kein Roboter, du bist keine Marionette, du bist eine Persönlichkeit. Du bist ein Individuum vor Gott, du bist ein geliebtes Etwas, eine Person, die Herz zu Herz liebesfähig ist zu Gott. Und du gleichst deinen Willen ganz dem Willen des Geliebten an. Dann bist du heilig. Und das Seltsame ist, wenn du im Gehorsam lebst, und das ist der Vollzug des Willens Gottes, der Gehorsam. Deswegen hat Jesus immer auf den Gehorsam Wert gelegt. Wenn du im Gehorsam lebst, wächst dir Vollmacht zu. Das ist ja das Geheimnis der Vollmacht in der Kirche Gottes. Ich rede jetzt nicht von Politik und so weiter, sondern in der Kirche Gottes kommt Vollmacht aus Gehorsam. Ist ja klar, wir haben das heute Morgen am Bild des Ginkgo-Baumes schon betrachtet. Wenn also die einzelnen Blätter, und das sind ja Tausende, wenn die also jetzt sogar nicht automatisch gehorchen, sondern ihren Willen total angleichen an diese biologischen Erfordernisse, die es notwendig sind, und sich entschließen, gleichzeitig das zu tun, was ihnen befohlen wird, dann geschieht dieses Wunder, das wir da betrachten können. Stellen Sie sich mal vor, die Menschen würden sich so Gott gegenüber verhalten. Es wäre wunderbar. Der Gehorsam ist das Rezept der Vollmacht. Dann kann Gott bei dir ganz durchkommen. Dann kann er dich ganz gebrauchen. Du brauchst gar nichts zu können. Und es gibt ein wunderbares Gedicht oder einen wunderbaren Text von Madeleine Delbrel, den ich Ihnen mal vorlesen möchte. Den hat mir vor einem Jahr einer der Teilnehmer hier bei den Schweigeexerzitien zugespielt. Und den finde ich so wunderschön, dass ich ihn weitergeben möchte. Gehorsam. Wie funktioniert der Gehorsam? Das ist etwas Symphonisches. Etwas Symphonisches. Und zwar heißt das Gedicht der Ball des Gehorsams. Um gut tanzen zu können, braucht man nicht zu wissen, wohin der Tanz führt. Man muss ihm nur folgen, darauf gestimmt sein, schwerelos sein und vor allem, man darf sich nicht versteifen. Die Tanzschritte zu kennen hilft nicht weiter. Es geht vielmehr darum, dass wir ganz lebendig pulsierend einschwingen in den Rhythmus, den du, o Gott, auf uns überträgst. Man darf nicht um jeden Preis vorwärts kommen wollen. Manchmal muss man sich drehen oder seitwärts gehen. Man muss auch innehalten können oder gleiten, anstatt zu marschieren. Und das alles wären ganz sinnlose Schritte, wenn die Musik nicht eine Harmonie daraus machen würde. Wir vergessen so oft die Musik deines Geistes. Wir haben aus unserem Leben eine Turnübung gemacht. Wir vergessen, dass es in deinen Armen getanzt sein will, dass dein heiliger Wille von unerschöpflicher Fantasie ist und dass es monoton und langweilig nur für grämliche Seelen zugeht, die als Mauerblümchen sitzen am Rand des fröhlichen Balls deiner Liebe. Das ist so schön. Wissen Sie, Sie können einschwingen in den Rhythmus Gottes. Und das schöne Bild der Bräutigam und die Braut. Er ist dein Tanzpartner. Er fordert dich auf. Er lädt dich ein. Du darfst dich ihm ganz anvertrauen. Und dann geht der Tanz des Gehorsams los. Aber du musst alle die Bewegungen übernehmen, die er dir gibt. Aber das ist doch kein Zwang. Das ist eine unglaubliche Freiheit. Du schwingst ein in eine Harmonie, in eine Schönheit, die nicht möglich wäre, wenn er dich nicht führen würde. So kann man den Gehorsam auch mal beschreiben. Es hat mit Kadavergehorsam überhaupt nichts zu tun. Sondern du wirst in dieser Welt, wirst du von den Menschen bewundert. Du wirst zu einem Fragezeichen. Ein Christ muss in der Welt ein Fragezeichen sein. Warum ist dieser Mensch so fröhlich? Warum nimmt er diese Schicksalsschläge so gelassen? Was ist eigentlich der Erfolg seines Glücks, obwohl er doch gar nicht viel besitzt? Und so weiter. Der Christ muss ein Fragezeichen sein in dieser Welt. Ja, die Heiligkeit Gottes soll sich widerspiegeln in den Menschen. Und wir haben schon gesagt, jeder Mensch hat einen ganz besonderen Weg. Es gibt keine Kopien, jeder ein Original. Und wir sollen auch niemanden kopieren. Vom heiligen Franz von Assisi wird erzählt, der hatte einen ganz einfältigen Mitbruder gewonnen. Es war ein einfacher Bauernsohn, der nicht lesen und schreiben konnte. Bruder Giovanni hieß er. Und der bewunderte den Franziskus so sehr, dass er meinte, er müsse auch dieselbe Form der Christusnachfolge und der Gottesliebe entwickeln wie Franziskus. Und deswegen hat er ihn in allem imitiert. Ich lese mal vor, was der Biograf dazu geschrieben hat. Bruder Leo berichtet, Giovanni war von so großer Einfalt, dass er meinte, alles, was Franz tue, müsse er auch tun. Wenn deshalb der Heilige in einer Kirche oder sonst wo zum Beten weilte, wollte er immerfort ihm zusehen, um alle Bewegungen, Gebärden und Haltungen gerade so zu machen wie er. Wenn Franz sich niederkniete oder die Hände faltete oder ausspuckte oder was immer er tat, alles machte jener nach. Wie der Heilige es bemerkte, stellte er ihn ob solcher Einfall zur Rede. Aber jener erklärte: Bruder, ich habe mir vorgenommen, alles zu tun, was du tust. Und so gehört es sich, dass ich alles auch so mache, wie du es machst. Da verwunderte sich der heilige Franz und hatte ob solcher Herzensreinheit und Einfalt eine so herzliche Freude, dass es zum Staunen war. Bald darauf starb Bruder Giovanni in der gleichen heiligen Kindlichkeit und Heiligkeit. Franz erzählte gerne von ihm im Kreis seiner Brüder. Er nannte ihn nicht Bruder Giovanni, sondern der heilige Giovanni. Übrigens, Franziskus hatte auch den Taufnamen Giovanni. Er war nach Johannes dem Täufer getauft worden und sein Vater hat ihm den Kosenamen Francesco gegeben, Französchen. Und dieser Name sollte in die Geschichte eingehen. Nun komme ich noch auf etwas zu sprechen, was das ergänzt, was ich heute Morgen schon gesagt habe. In der Enzyklika über den Weg und den Ruf zur Heiligkeit, Gaudete et Exultate, freut euch und jubelt, hat Papst Franziskus zwei subtile Feinde der Heiligkeit erwähnt. Zwei subtile Feinde. Der eine Feind ist der Gnostizismus, der zweite Feind der Pelagianismus. Ich werde Ihnen das gleich erklären. Sie erinnern sich, heute Morgen habe ich erzählt von dieser fantastischen Geschichte von C.S. Lewis, der also mit einem Bus in ein Reich sich erhebt, fährt, in dem ewiger Frühling herrscht. Und mit diesem Reich kommen manche Leute nicht zurecht, die sich ein falsches Gottesbild gemacht haben als Theologieprofessoren. Und es finden sie auf einmal, dass ihre Idee, die sie von Gott hatten und die sie in tausenden Büchern, in Bibliotheken und so weiter verstaut hatten, ihre ganze Wissenschaft absolut nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Das hat sie so enttäuscht, dass sie wieder aus dem Himmel davonliefen. Und der andere, der so tugendreich gelebt hatte, dass er jetzt auf das Recht pochte, im Himmel den ersten Platz zu bekommen und auf einmal erkannte, dass seine ganze Tugendhaftigkeit nur Selbstgerechtigkeit war. Ich beginne mit einem Vers aus dem ersten, mit einer Passage aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 17 bis 25. Der heilige Paulus schreibt: Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift: Ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Es ist so wunderschön, dieser Text. Der zeigt einfach, die Wege zur Heiligkeit gehen auf eine ganz andere Weise, als wir uns das vorstellen. Der Gnostizismus ist nämlich die Irrlehre, die schon in den ersten christlichen Jahrhunderten den Menschen suggerierte, wenn du ein bestimmtes Wissen dir angeeignet hast, dann kannst du dich selber erlösen. Glauben Sie nicht, dass das nur in der ersten Christenheit war. Das ist heute noch genauso. Ich habe schon mal den Namen Drewermann erwähnt. Der hat ja seine Doktorarbeit geschrieben über das Thema Angst. Und wenn Sie seine dicken Bücher, aber ich rate Ihnen wirklich nicht, diese Bücher zu lesen, es ist verschwendete Zeit. Aber wenn Sie seine Bücher einmal blättern, da finden Sie auf jeder Seite das Wort Angst, mindestens einmal. Das ist auffallend. Er hat also herausgefunden, dass die Ursünde im Paradies nichts anderes war als die Angst des Menschen vor Gott. Und indem der Mensch sich dieser Angst selbst bewusst wurde und ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln konnte, konnte er sich sozusagen befreien. Das heißt auf Deutsch, du musst nur zur rechten Erkenntnis deiner selbst kommen und dann kannst du dich selbst aus der Sünde erlösen. Das ist eine Form von Gnostizismus. Ich erinnere mich, ich habe einmal den Doktorvater von Drewermann mal am Telefon gehabt, der inzwischen längst verstorbene Professor Mühlen aus Paderborn. Und da fragte ich ihn so am Telefon, na, wie geht's dem Eugen Drewermann? Das sagte er spontan, der hat Angst. Und ich traf einen ehemaligen Studienkollegen von ihm, der mit ihm zusammen die 6 Jahre Theologie studiert hat. Der hat gesagt, in den 6 Jahren habe ich den Mann nicht ein einziges Mal lachen sehen. Wissen Sie, das sind die Gefährlichen, die ihre eigenen Probleme sozusagen dann der ganzen Allgemeinheit aufbürden. Ihre eigenen unverarbeiteten Probleme. Das ist sehr oft der Fall. Und er hat gemeint, er könne mittels des Wissens zur Selbsterlösung kommen. Und das ist eben das Gefährliche. Drewermann sagt, die eigentliche Aussage des starken Symbolbildes von Adam, Eva und der Schlange gilt nicht der Sünde und dem Aufruhr gegen die göttlichen Normen, sondern der Urangst als der menschlichen Grundbefindlichkeit und so dummes Zeug. Also darüber, wissen Sie, man muss einen großen Unterschied machen zwischen Angst und Ehrfurcht. Wir sollen Gott fürchten, aber in der Ehrfurcht vor Gott. Er ist Gott. Wie es im Psalm 95 heißt, lasst uns niederfallen und anbeten, denn er ist unser Gott. Das ist die Ehrfurcht, die wir ihm schulden und die wir gar nicht genug ihm erweisen können. Aber Angst vor Gott sollen wir nicht haben. Und das Wissen kann uns nicht befreien. Wissen Sie warum? Schon aus dem Grund, weil es dann überhaupt keine Chance gäbe für die Menschen, die einen niedrigen Intelligenzquotienten hätten, die also gar keine Himmelreichkandidaten wären, weil sie nicht das nötige Wissen entwickeln können. Und es gibt ja solche religionsähnlichen, esoterischen Lehren, wie zum Beispiel die Anthroposophie. Die Anthroposophie braucht einen bestimmten Intelligenzquotienten, sonst können sie auch nicht erlöst werden. Da lese ich Ihnen mal vor, was Manfred Lütz, ein ausgewiesener Psychotherapeut und Theologe, sagt, in seiner rheinischen Art. Vielleicht haben Sie von ihm schon mal etwas gelesen, das ist ein sehr spritziger Mann. Er schreibt, ein altes Mütterchen, irgendwo in einem Dorf, das kaum lesen und schreiben kann, das seine Kinder durch Krieg und Hunger gebracht hat, aber das in allen Fairnissen des Lebens nie die Hoffnung auf Gott aufgegeben hat, und dem das Rosenkranzgebet und die heilige Messe Kraft in allen Nöten war, dieses alte Mütterchen hat mehr, viel mehr über den Sinn des Lebens zu sagen als jeder Psychotherapeut und sei er noch so gut ausgebildet. Und übrigens auch mehr als jeder Theologe. Schon der heilige Thomas von Aquin, der brillanteste Denker des Mittelalters, hat seine höchsten theologischen Spekulationen am Ende daraufhin überprüft, ob die Vetula, das alte Mütterchen, Vetus heißt altlateinisch, Vetula ist eine alte Vettel, sagt man ja auch, ein altes Mütterchen, nach dem Ergebnis dieser Überlegungen leben würde. Und wenn das nicht zutraf, hat er die Überlegungen verworfen. In Emmaus hatten die Jünger kein neues Wissen erworben, sondern sie hatten den Herrn gesehen. In Emmaus wurde die Botschaft der Jünger eine frohe Botschaft. Das Wissen allein und die guten Methoden, es zu vermitteln, reichen nicht aus. Man muss uns anmerken, dass es uns innerlich bewegt, dass wir uns freuen, Christen zu sein, dass wir uns freuen, Christus in unserem Herzen zu tragen. Die Psychotherapie kann höchstens die Schuhe der Emmaus-Jünger ein wenig reparieren. Vom Weg und vom Ziel weiß sie nichts zu sagen. Experten für das Ziel sind vielmehr die Menschen, die den Weg Christi bis zum letzten Ende gegangen sind. Das finde ich wunderbar. Die Vetula, das alte Mütterchen, ist für uns der Maßstab. Ich erinnere mich, als ich ein junger Priester war, ich bin ja in die 68er Jahre hineingeraten, da las ich ein theologisches Buch von einem holländischen Theologen, wie er sich nannte, über das Gebet. Es war so ein Buch mit etwa 150 Seiten und das Fazit des Buches war, du brauchst dem Herrn deine Bitten überhaupt nicht mehr vorzutragen, er weiß ja schon alles. Na, wunderbar. Ich war von der Logik der Ausführungen zutiefst überzeugt und irgendwie so ein Stück begeistert und habe das Buch meiner Mutter, die mit 98 Jahren ihr Leben vollendet hat, meiner Mutter, die war damals vielleicht 80 Jahre alt, zu lesen gegeben. Meine Mutter hat die ersten paar Seiten gelesen, dann hat sie zu mir gesagt, alles Quatsch. Meine Mutter war für mich die Vetula. Und meine Großmutter war auch eine Vetula, die ist mit 101 Jahren gestorben. Die saß den ganzen Tag in ihrem Sessel und betete nur den Rosenkranz. Mehr brauchte sie nicht. Der hätte ich von moderner Theologie überhaupt nichts erzählen brauchen. Die lebte in der Welt, verstehen Sie? Die lebte das. Die brauchte nichts zu wissen. Die lebte das. Sie war in der beständigen Gegenwart Gottes und darauf kommt es doch an. Das ist das Besondere der christlichen Botschaft und daran können Sie sie überprüfen wie Thomas von Aquin. Die christliche Botschaft ist die Botschaft für die Armen. Für die ganz Kleinen, für die ganz Geringen, für die Analphabeten, verstehen Sie? Es heißt dreimal in der Heiligen Schrift, einmal im Alten Testament, dann bei Johannes und dann nochmal in der Offenbarung, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Sie kennen wahrscheinlich dieses Wort. Ja, die christliche Botschaft, so sage ich immer gerne, ist eine Anschauung. Wir brauchen nur zu schauen. Wissen Sie, das Leben Jesu war im Grunde auch für die Jünger eine Anschauung. Seine Lehre war nur Kommentar zu seinem Leben. Ich habe Ihnen gestern die Frage gestellt, nennen Sie mir eine einzige Forderung, die Jesus an seine Jünger oder Zuhörer gerichtet hat, die er nicht selbst gelebt hätte, vorbildlich dargestellt hätte. Man braucht es nur abzulesen. Seine Worte waren nur Kommentar. Und wissen Sie, der heilige Bonaventura, der ja ein Zeitgenosse des heiligen Thomas von Aquin, also auch ein großer Theologe war, Franziskaner-Theologe, der hatte einmal folgendes Erlebnis: Da kommt ein Minderbruder, ein ganz einfacher, der auch nicht lesen und schreiben konnte, zu ihm und sagte: Bruder Bonaventura, du bist ein so gelehrter Mann, du schreibst so großartige Bücher, die Leute sind alle von dir beeindruckt, du musst eine riesige Bibliothek haben. Und Bonaventura sagt: Willst du meine Bibliothek mal sehen? Ja, gerne, dann komm mit. Dann nahm er ihn auf seine einfache Zelle. Ich habe seine Zelle einmal gesehen auf dem Monte Laverna in der Nähe von Arezzo. Da in den Felsen reingehauen, eine Zelle. Und der Minderbruder war erstaunt, da war gar kein Buch zu sehen, aber ein Vorhang. Ach, hinter dem Vorhang. Und dann nahm Bonaventura den Vorhang beiseite. Da war Christus am Kreuze hängend dargestellt. Christus, der Kruzifixus, der Gekreuzigte. Und Bonaventura sagte: Das ist meine Bibliothek. Die studiere ich jeden Tag. Anschauung. Verstehen Sie, das kann eine Vetula auch, das kann ein Analphabet. Er braucht nur hinzuschauen. Es gibt keine größere Liebe als die, die ihr Leben hingibt, nicht nur für die Freunde, sondern auch für die Feinde. Das können Sie alles am Bild des Gekreuzigten ablesen. Das ist wunderschön. Sie brauchen kein hohes Wissen. Das Christentum ist eine Religion der Armen. Jeder hat eine Chance und die Letzten sind meistens die Ersten dann, weil sie es viel einfacher haben. Wir sind ja alle verbildet, verquert und weiß Gott wie beeinflusst von allen möglichen Dingen, die eigentlich gar nicht zum Glauben gehören. Das ist der Gnostizismus, der die Heiligkeit beschwert. Das zweite ist der Pelagianismus. Pelagius war ein englischer Laienmönch aus Angelsachsen, der Unruhe gestiftet hat im 5. Jahrhundert. Zeitgenosse des heiligen Augustinus und des heiligen Hieronymus, der hat behauptet, es gibt keine Erbsünde. Die Ursünde im Paradies war nur ein schlechtes Beispiel, das uns die Voreltern gegeben haben, aber sie hat sich nicht vererbt und hat die Genetik, die spirituelle Genetik oder so, des Menschen nicht zerstört oder angetastet. Das heißt, jeder kann aus eigener Kraft sich selbst Gott präsentieren und den Himmel erwerben. Aus eigener Kraft. Also nach dem Merkelschen Prinzip, wir schaffen das. Das ist der Pelagianismus. Und dieser ist natürlich insofern gefährlich, weil man dann die Ärmel hochkrempelt und meint, wir machen das. Schauen Sie, wenn wir heute, ich rede jetzt von der katholischen Kirche in Deutschland, wenn wir heute hören, die Kirche muss reformiert werden. Wissen Sie, wie die reformieren wollen? Nach dem Motto, wir schaffen das. Die wollen nur, die sagen zum Beispiel, da ist doch Missbrauch im Land. Wir wissen, ach, es wird ja dauernd über Missbrauch geredet. Man hat den Eindruck, jeder Missbrauchtäter ist entweder katholisch oder ein Priester, so ungefähr. So wird das dargestellt. Und dann heißt es, wir müssen also die Kirche reformieren. Denn der Missbrauch ist das Resultat eines systemischen Fehlers in der Kirche. Das heißt auf Deutsch, wir müssen nur das System ändern, wir müssen nur die Struktur ändern und schon ist die heile Welt wieder da. Also lass die Priester alle heiraten, lass die Frauen zu Priestern machen und so weiter. Das sind die Vorschläge, die also kommen, um diese Sünde aus der Welt zu bringen. Da kann ich nur sagen, das ist Pelagianismus pur. Wir schaffen das. Nein, es geht um die Erneuerung des Glaubens. Es geht um die Verwandlung der Herzen. Darum geht es. Es geht um echte Seelsorge. Es geht um die Verkündigung des Evangeliums. Es geht um den neuen Menschen, den Christus und nur Christus schaffen kann. Dazu sollen wir natürlich unsere Dienste anbieten, aber wir können doch nicht sagen, wir können die Kirche erneuern durch eigene Kraft. Völlig falsch. Ich wurde einmal im Priesterseminar in Fulda von einem Professor eingeladen. Ich sollte an einer Potenzialanalyse teilnehmen. Und die jungen Theologiestudenten, die Priester werden wollten, mussten sich einer Potenzialanalyse unterziehen. Da wurde also erforscht, was steckt in den Leuten drin, wie sehen sie sich und wie sehen sie andere und was steckt in ihnen an Fähigkeiten und Talenten, die vielleicht entwickelt werden müssten und so. Wo sind da vielleicht Minderwertigkeitsgefühle, die gar nicht berechtigt sind und so weiter. Und dann wurde ich gebeten, das zu begleiten. Als Priester. Und ich habe kein gutes Gefühl gehabt. Und dann saßen wir abends in der Runde zusammen, in der Vorstellungsrunde. Und jeder hat so seine Wünsche, Vorstellungen geäußert, was er erwartet und so weiter. Und dann kam ich auch an die Reihe. Da sagte ich zu dem Professor und den Umstehenden oder Umsitzenden, wissen Sie, ehrlich gesagt, ich passe hier gar nicht in Ihre Runde, denn ich bin ein Potenzialanalysen-Skeptiker. Und da fragte mich der Professor, wieso? Dann sagte ich zu ihm, sagen Sie mal, haben Sie schon mal eine Potenzialanalyse an einem Leichnam vorgenommen? Da guckte der mich groß an, sagte, ja, Leichnam ist tot, der hat nichts mehr, keine Potenz mehr. Sehen Sie, und genau das ist das Problem, habe ich gesagt. Jesus stellt sich vor das Grab des Lazarus hin und ruft hinein, Lazarus, komm heraus. Wo ist die Potenz bei dem Leichnam zu hören und dem Ruf zu folgen? Wo ist die Potenz? Die liegt allein im Ruf Jesu und nicht in dem Leichnam. Und deswegen kann eine Potenzialanalyse über eine Berufung überhaupt keine Aussage machen. Überhaupt keine Aussage. Und es war interessant, das kann ich noch im Nachhinein anfügen. Es waren ungefähr 6 Studenten. Von diesen 6 Studenten hat keiner durchgehalten, außer der, der bei der Potenzialanalyse das schlechteste Ergebnis hatte. Und er ist heute ein prächtiger Priester, weil er eine Berufung hatte und Jesus in ihn das hineingelegt hat. Und dann konnte er seinen Dienst tun. Da sehen Sie einmal, wie das ist, wenn der Mensch meint, er könne das alles selber machen. Der Pelagianismus, diese Selbstschafferei wollen, diese sich Gott präsentieren wollen, das ist genau ein Hindernis zur Heiligkeit. Und da haben wir genau die 2 Typen, die ich heute Morgen anhand von C.S. Lewis Ihnen geschildert habe. Das eine ist der Theologe, der also feststellt, dass seine Gottesidee, über die er 1000 Bücher geschrieben hat, mit der wahren Wirklichkeit überhaupt nicht übereinstimmt und deswegen mit dem Himmel nichts anfangen kann. Und dann der Tugendhafte, der durch eigene Selbstgerechtigkeit und durch gemachte, selbstgemachte Vollkommenheit, die er sich errungen hat, durch gewaltige Leistung dem Herrn präsentieren möchte, als Himmelreichkandidat und abgelehnt wird, weil sein Herz eiskalt ist, weil er vor Selbstgefälligkeit total unansprechbar und ungenießbar geworden ist. Sie sehen, es braucht überhaupt nicht viel. Es braucht nur unsere Armut, die wir dem Herrn präsentieren. Einfach so unseren guten Willen. Und ich möchte jetzt einfach mal am Schluss, hat mir der Bruder Gebhardt heißt er, gell? Er hat mir gesagt, ich soll ja Sie nicht einfach so ohne eine Aufgabe entlassen. Wollte ihn einfach mal so als eine Aufgabe, so als Frage mit in die Stille hineingeben, dass Sie sich mal fragen, welche Motive treiben mich an, für die Kirche oder das Reich Gottes oder die Gemeinde zu arbeiten? Welche Motive? Gehen Sie denen mal auf den Grund. Und denen können Sie auf den Grund gehen, wenn Sie sich fragen, lege ich großen Wert darauf, anerkannt zu werden und gelobt zu werden? Und wie gehe ich damit um, wenn ich übersehen werde und enttäuscht werde? Oder sogar Misserfolge erlebe oder missverstanden und falsch beurteilt werde? Wie gehe ich damit um? Also es ist eine ganz wichtige Frage. Welche Motive treiben mich an? Es ist ja das Entscheidende. Es kommt immer darauf an, welcher Motor steckt in mir. Ich soll ja wirken. Ich soll das ja. Aber die Frage ist, aus welcher Motivation heraus, dass sie dem einmal so ein bisschen auf den Grund gehen und sich fragen und dann dem Herrn ihre Armut wieder darbieten. Ich sagte schon, die Kapitulation vollziehen. Herr, ich kapituliere. Und dann hat er die Möglichkeit, ihre leeren Hände wieder zu füllen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.